Es ist eindeutig so, dass ich glaube, dass ein Familienunternehmer viel kommunizieren muss und er ist ein Beispiel. So wie ich unsere Werte, unsere Kultur lebe, jede Inkonsequenz, jeder faule Kompromiss ist dann der neue Standard. Und das ist gefährlich. Und deswegen, wenn man das ernst nimmt, dann muss man das auch leben und kommunizieren und dafür gerade stehen.
Pioniere wie wir. Der Kenbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pioniere wie wir. Heute habe ich das Vergnügen, mit Paul Niederstein sprechen zu dürfen. Paul führt in der sage und schreibe 17. Generation The Coating Company, das älteste Familienunternehmen Deutschlands mit einer über 500-jährigen Geschichte und Sitz im schönen Siegerland, relativ nah an meiner alten Heimat, Gummersbach. The Coating Company, eines der größten und erfolgreichsten europäischen Unternehmen im Bereich der Oberflächenveredelung, verzinkt beispielsweise Fahrzeugteile, große Stahlträger für Stadien oder Brücken oder Bauteile für Strommasten und Windkraftanlagen. Alles mit dem Effekt, dass der Stahl für viele Generationen haltbarer gemacht wird. Es erschließt sich, wir sprechen hier von einem Unternehmen mit einem wirklich großen Hebel in puncto Nachhaltigkeit. In unserem Gespräch redet Paul in bemerkenswerter Offenheit über sein nicht immer einfaches Verhältnis zu seinem Vater, über seinen Einstieg ins Unternehmen und den nötigen Kulturwandel, den er vorantreibt. Paul hat es in beeindruckender Art und Weise geschafft, dem Unternehmen ein modernes Image samt neuen Namen wohlgemerkt zu geben, es gleichzeitig wirtschaftlich gesund aufzustellen und das ohne dabei die für ihn so wichtigen christlichen Werte wie Familie, Tradition und Offenheit zu vernachlässigen. Vernachlässigt fühlt sich Paul in vielerlei Hinsicht jedoch von der Politik. Wie ihr hören werdet, hat er in Bezug auf Regulierung, Bürokratie oder ESG eine starke Meinung. Das und warum er nicht an die Deindustrialisierung glaubt, hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Paul, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke, Fabian.
Schön, dass wir hier zusammengefunden haben. Bevor wir uns mit eurem Unternehmen beschäftigen und dem Namen The Coating Company, möchte ich dir gratulieren, denn hast du es auf dem Schirm. Du wirst dieses Jahr 20 Jahre bei euch sein.
Ja, und ich habe meinen 50. Geburtstag.
Ah, auch noch, siehst du.
Und es ist im gleichen Monat, das stimmt. Ja, 2004 September angefangen und ich werde tatsächlich 50 im September, ja, richtig.
Okay, bevor wir dann ab 2004 einsteigen, lass uns doch mal einen Teil haben. Was hast du denn gemacht bis 2004?
Ich bin 74 in Siegen geboren und habe mein Abi in Siegen gemacht, war aber ein Jahr lang in den USA auf dem Internat an der Ostküste in der 11. Klasse. Das war sehr spannend, ich wäre gern da geblieben, aber mein Vater war dann der Meinung, ich sollte ein deutsches Abitur machen und hat mich dann zurückgepfiffen und bin dann nach dem Abi zur Marine gegangen. Also damals war noch Wehrdienst. Ich war aber, glaube ich, einer der Ersten, die nur 12 Monate hatten. War bei der Marine in Glücksburg und dann in Bremerhaven. Ich war erst in Bremerhaven, Marineordnungsschule, dann in Glücksburg, Flottenkommando. Und bin nach Regensburg gegangen, habe BWL studiert, war ein Semester in den USA, in Berkeley. Habe da meine Ex-Frau, muss ich sagen, kennengelernt, eine Spanierin, eine Baskin. Bin dann, nachdem ich dann in Regensburg das Studium abgeschlossen habe, zu Enron gegangen. Also die älteren Zuhörer werden Enron kennen.
Der Enron-Skandal.
Der Enron-Skandal, ganz genau. Also in meinen Augen der Nukleus der Finanzkrise, hat ja auch Arthur Andersen mit in den Ruin gezogen. War eine interessante Erfahrung, war in London, aber nur ganz kurz. Bin dann nach Lugano geschickt worden, ins Tessin. Da hatten die eine kleine Business Unit. Bin drei Jahre dort gewesen und dann rief mich mein Vater an und meinte, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu kommen. Also mein Vater und ich hatten immer das Agreement, ein paar Jahre woanders hinzugehen. Ich wäre gerne noch ein bisschen bei Enron geblieben, beziehungsweise dann bei dem Nachfolgeunternehmen. Aber ich glaube, mein Vater hatte wohl, glaube ich, auch gesehen, dass ich da so ein bisschen Blut geleckt habe, auch Fuß gefasst habe, auch ein bisschen Karriere gemacht hatte. Das war mir auch so als No-Name wichtig zu gucken, wie ist eigentlich mein Marktwert. Aber wie gesagt, make a long story short, 2004 bin ich dann ins Familienunternehmen eingetreten.
Und zurück nach Siegen gekehrt?
Nein, in Siegen bin ich 1900, in den 90er Jahren raus mit meinem 19. Lebensjahr, eigentlich mit dem Beginn der Marinezeit. Und für mich war auch klar, dass ich nach Siegen nicht zurückgehen würde, weil es ist meine Heimat und je älter ich werde, desto mehr Heimatgefühle habe ich, wenn ich über die Krombacher Höhe nach Siegen reinfahre. Aber es war für mich irgendwo deutlich, dass ich eher ins Rheinische, also Düsseldorf oder ins Ruhrgebiet gehen würde. Und meine Ex-Frau, die war damals bei Hugo Boss und hatte hier dann, nachdem wir von Lugano aus nach Deutschland gezogen sind, eine Position in Düsseldorf bei Boss gekommen. Und ich kannte Düsseldorf eigentlich gar nicht so gut. Ich kannte Köln besser und habe mich dann für Düsseldorf mit ihr entschieden und wohne auch seitdem hier in Düsseldorf, bin auch hier sehr glücklich. Und es war auch ein Vorteil, da es eine gute Distanz zwischen mir und meinem Vater nicht nur geografisch gab. Und das war, glaube ich, für unser beider Verhältnis nicht ganz unpraktisch.
Ja, lass uns daran mal teilhaben. Wie habt ihr das gestaltet? Also du hast jetzt schon anklingen lassen im Vorfeld. Gab es eine Form von so Agreement, dass du gesagt hast, du könntest dir das prinzipiell vorstellen, aber du möchtest eben auch ein paar Erfahrungen woanders sammeln, dass du dann eines Tages bei euch einsteigen würdest?
Ja.
Und als ihr dann gemeinsam losgelegt habt, wie seid ihr da rangegangen? Weil das ist ja, ich stelle die Frage, weil das ist ja ganz häufig genauso, wie kann eigentlich so ein Einstieg erfolgen? Wie bereitet man sich darauf vor, aber wie übt man es dann auch gemeinsam aus?
So ist es eigentlich eine längere Geschichte. Ich bin das erste Mal in Berührung gekommen mit der Branche mit 16 Jahren und wusste eigentlich, dass ich das gerne machen möchte. Aber die Geschichte jetzt der Findung meiner Bestimmung, die würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wie ich denke. Aber irgendwann dann mit 16, 17 hat mein Vater dann mal am Heiligabend eine Flasche Whisky rausgeholt und wir haben uns ins Wohnzimmer gesetzt und mein Vater hatte so einen berühmten DIN A4-Block, da stand immer alles Mögliche drauf und dann haben wir da den Masterplan gemacht und der Masterplan war eben der, ein paar Jahre woanders hin und dann ins Unternehmen. Der Einstieg war okay, der Generationswechsel war sehr schwierig, der war sehr konfliktbeladen, das lag im Grunde genommen daran, dass, da kann ich ja ganz offen drüber sprechen, er war erfolgreich am Ende und ich gucke auch versöhnlich auf viele Dinge zurück. Mein Vater ist leider 2017 recht früh mit Anfang 80 verstorben, aber leider dann ist immer zu früh und wir haben uns eigentlich in der Zeit, wo wir uns hätten kennenlernen können, nicht wirklich kennengelernt, weil mein Vater war zwar häufiger physisch anwesend, aber er hat eigentlich kein sehr großes Interesse gezeigt und als ich dann mit 30 ins Unternehmen kam, da haben wir uns dann kennengelernt zwangsläufig und haben festgestellt, dass wir diametral unterschiedliche Menschen sind. In jeder Beziehung. Wie wir an Dinge rangehen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir ein Unternehmen führen wollen. Also von A bis Z. Und das war eine Offenbarung für uns beide, die durchaus schmerzvoll war. Und deswegen dachte ich eben auch, die Tatsache, dass ich in Düsseldorf gewohnt habe, in Bochum mein Büro hatte und er in Siegen war und in Siegen sein Büro hatte, war, glaube ich, am Ende gar nicht schlecht, denn sie erlaubte uns beiden eine gewisse Unabhängigkeit voneinander und vermied zu viele unnötige und möglicherweise dann konfliktbeladene Kontakte. Das hätte man lieber vorher machen sollen.
Wie habt ihr euch dem gestellt? Habt ihr euch da Unterstützung gesucht und mussten Leute vermitteln oder habt ihr das in Eigenregie hinbekommen?
Wir hatten Unterstützung. Wir haben einen ganz guten Unternehmer und Berater gehabt, der uns dabei auch begleitet hat. Mein Vater hatte auch einen Berater schon seit den 70er Jahren, der meiner Meinung nach das sehr intelligent und diplomatisch gemacht hat und auch für mich hin und wieder mal zum richtigen Moment die Lanze gebrochen hat. Das war nicht immer so ganz einfach, weil er natürlich auch eine Loyalität meinem Vater gegenüber hatte. Aber das, finde ich, hat er sehr klug und weise gemacht. Aber nichtsdestotrotz kam es tatsächlich zu dem Moment, dass ich meinem Vater dann auch mal die Kündigung hingelegt habe. Das ging dann schon recht weit. Es ging dann eben auch so, dass ich dann auch irgendwann, als dann aus einem Austritt ein Beirat und ein Beiratsvorsitz war, der mir dann aber über die Beiratsvorsitztätigkeit hinaus etwas zu aktiv wurde, habe ich dann meinem Vater auch persönlich dann die Kündigung gegeben und gesagt, Papa, es ist ja in Ordnung, fair enough. Und wenn du das gerne noch machen möchtest, dann tu das. Das ist okay. Und ich gehe zurück in die USA. Ich war damals dann auch schon geschieden. Nun hatte ich 5 Kinder, das wäre nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe immer noch 5 Kinder zum Glück. Hätte man dann organisieren müssen, aber ich war, wie gesagt, auf dem Internat und in der Uni in den USA und bin heute auch noch sehr affin. Und habe gesagt, ich gehe in die Staaten, ich mache da meine Karriere und wenn du dann keine Lust mehr hast, dann rufst du mich an und dann gucken wir mal, wie es aussieht und ob ich dann noch Zeit und Lust und Muße habe, das sehen wir dann. Da war ich ganz ehrlich und ganz transparent. Und dann hat meine Mutter eben immer die Pistole auf den Kopf gesetzt und hat eben gesagt, er oder ich. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, dann ziehe ich mich zurück. Und ich glaube, das war kein schlechter Schritt für ihn, kein schlechter Schritt für mich und kein schlechter Schritt für das Unternehmen.
Und das hat er dann tatsächlich geschafft?
Ja.
Und dann vollends oder war das so aufraten?
Nein, mein Vater, also ich habe großen Respekt vor ihm in jeder Beziehung und dieser Rückzug war dann auch konsequent und auch eindeutig und ehrlich. Also nee, das war schon, mein Vater, der war schon konsequent und zuverlässig.
Und wann war das dann? In welchem Jahr?
Vielleicht war es 2012, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Okay, aber du warst auf jeden Fall dann schon einige Jahre dabei.
Ja, also wir hatten genügend Zeit im Vorfeld.
Und dann ist er ausgeschieden und dann war er erstmal nicht mehr da. Er war weniger präsent.
Also er war natürlich bei den Gesellschafterversammlungen da, bei unseren Jubilarveranstaltungen war er dabei. Ich habe ihn auch eingebunden und ich glaube, ich habe ihn auch vielleicht sogar zusehends mehr eingebunden, je mehr er sich dann auch zurückgezogen hat. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich Alzheimer habe oder dement bin, aber es gibt Dinge, die, nicht, dass ich mich daran nicht erinnern möchte, aber das sind einfach Sachen, die irgendwo gelaufen sind, die zu einem Ergebnis geführt haben, die ein Ziel erreicht haben und die im Grunde genommen auch unterm Strich gut gelaufen sind. Und dann bin ich wie so ein Computer, der bestimmte Sachen dann auf die gehen dann in den Papierkorb und dann kommen neue Sachen wieder dazu. Also ich kann das jetzt im Groben umreißen, aber ich könnte jetzt nicht in Daten oder in direkten Beispielen darauf eingehen. Das hat dann auch nicht mehr die Bedeutung, glaube ich. Also das große Ganze ist für mich eher bedeutend.
Und wenn du zurückblickst und dich erinnerst, ihr habt ja eine sehr lange und auch bewegende Unternehmensgeschichte. Ihr seid ja das älteste Familienunternehmen?
Also die Stiftung Familienunternehmen, die hat ein Ranking. Und wenn man jetzt deren Kriterien betrachtet und laut deren Kriterien und deren Ranking sind wir das älteste Familienunternehmen, wobei da geht es eben, glaube ich, darum, dass sie sagen, es muss aus der Fertigung oder aus der Industrie kommen, es muss in einem in der Familie immer gewesen sein. Es gibt so ein paar Aspekte und da sind wir eben mit Gründungsdatum 1502, Gründungsurkunde und nach gründlicher Prüfung der Stiftung und eines objektiven Dritten angeblich die älteste. War aber zufällig, 2019 haben wir dieses Ranking dann oder haben wir diesen ersten Platz zurückbekommen. Natürlich gab es da intensive Vorarbeiten und war eine tolle Sache und hat auch viel Spaß gemacht mit der Stiftung und mit dem Herrn Halbreder ganz persönlich, ja.
Du hast vor guten 2 Jahren einen Podcast gemacht im Maschinenraum mit dem Tobias und dem Nils und als ich das gehört habe, habe ich mich nochmal gefragt und deshalb war mein Eingangsstatement in Bezug auch auf deinen Vater. Das war ja sehr bewegend und hat viele Veränderungen nach sich gezogen. Und gerade dort war es ein großer Schritt, weil das Unternehmen war, ich glaube, was war das, eine halbe Milliarde Umsatz?
Knappe 500 Millionen D-Mark Umsatz 1978.
Und dann kam ein großer Einschnitt und im Prinzip eine starke Reduzierung. Und dein Vater war aufgerufen, unternehmerisch nochmal voll und neu loszulegen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, auch das ist natürlich eine komplexe Geschichte, aber es ist in der Zusammenfassung völlig richtig. Also 78 ist das Unternehmen in eine massive Schieflage gekommen. Erste Ölkrise, zweite Ölkrise, war ein Gemischtwarenladen. Wir haben also Bandverzinkungsanlagen gehabt, Stückverzinkungsanlagen gehabt, Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau, alles Mögliche. Mehrere tausend Mitarbeiter, international aktiv und hätten jahrelang schon restrukturieren müssen. Aber ich glaube, mein Großvater, der erst mit 78 Jahren seinen Vorstandsvorsitz an meinen Vater, glaube ich, noch nicht mal abgegeben hat, sondern da war dann eben quasi der 99% Verkauf an Hoesch, hat dann eben dazu geführt, dass ich glaube 35 Familienmitglieder und Familienstämme verkauft haben. Und es ist dann so gewesen, dass kartellrechtlich Hoesch nicht den gesamten Verzinkungsbereich übernehmen durfte, weil sie dann eine Monopolstellung gehabt hätten, was dazu führte, dass sich Hoesch von einem kleinen Verzinkungswerk im Saarland konnte eben nicht mit übernommen worden. Und das hat dann mein Vater und mein Großvater zurückgekauft. Und da sind sie dann eben quasi von 500 Millionen D-Mark Umsatz auf 5 Millionen D-Mark Umsatz zurückgeschrumpft und mein Vater hat dann noch jahrelang für amerikanische Unternehmen gearbeitet und hat dann 1992 einen Anruf aus Dortmund bekommen, dass die alten Stückverzinkereien wieder zum Verkauf stehen. Und die hat er dann zusammen mit einem englischen Partner gekauft und hat dann 51% gehabt, der englische Partner 24,5%, ein Investor 24,5% und heute habe ich die 51 und der englische Partner 49%. Und wir haben daraus dann im Grunde genommen jetzt dann die heutige Gruppe wieder aufgebaut.
Das heißt, ihr seid in dieser Gesellschafterstruktur ab dem Zeitpunkt geblieben.
Ja.
Und bei eurem englischen oder britischen Partner ist dort auch, ist das auch ein Familienunternehmer oder ja?
Ja, es ist ein reines Familienunternehmen, very British, sehr, sehr englisch. Er sagt immer, gerade jetzt nach dem Brexit, also ein großer Freund des Brexits, der sagt, also Paul, ist ein Problem, die Insel ist zu nah am Kontinent, müsste viel mehr im Atlantik sein. Aber wir haben ein wunderbares Verhältnis seit 92, die Familien verstehen sich gut. Kommen aus der gleichen Branche und haben einen guten sporadischen Kontakt. Also es ist auch keine Involviertheit jetzt seinerseits bei uns im Geschäft oder im Operativen. Und deshalb geht es auch schon dann 32 Jahre, die Zusammenarbeit.
Ja, ich wollte gerade, weil der Name Hösch gefallen ist, jetzt hier für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal darlegen. Also das eins war eins der bedeutendsten Stahl und damals sagte man ja auch noch Montanunternehmen, ja, bis Anfang der 90er, dann glaube ich von Thyssen aufgekauft worden, nicht?
War es nicht Krupp? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte,
oder Krupp,
ja, ich Krupp. Meine Krupp. Ich bin Krupp
aber und dann später Thyssenkrupp. Krupp,
genau, ja. Richtig. Ja. Also später dann Thyssenkrupp, ganz genau. Die das dann jetzt in einer Hand haben, ja, richtig.
So, und eingangs sagte ich, euer Name. Was hat es denn damit auf sich? Das ist eine Kunst, ein Kunstwort, nicht? Und stammt aus deiner Feder?
Nein. Also wir haben, als wir in 2010, 2011 unsere Beteiligung am holländisch-belgischen Marktführer von 33% auf 100% aufgestockt haben, überlegt, wir bräuchten eigentlich einen Namen, weil wir eben ja auch über die Jahre ein bisschen internationaler geworden sind, der nicht wie Siegener Verzinkerei Holding GmbH, ja, einen gewissen, ja, auch angelsächsischen oder auch in Benelux verwendbaren Touch hat. Und da hatten wir zig Namen von einer Agentur vorgeschlagen bekommen und haben uns dann für Coating Company entschieden, weil ich mag es gerne, keep it simple, stupid. Und Coating ist halt ein Kunstname, weil wir es mit C schreiben, ja, also von Zinc, Z-I-N-C. Code von Netcode, so hieß damals die holländisch-belgische Gesellschaft. In den USA, wo wir jetzt auch aktiv sind, ist es ganz spannend. Da kommt der Name interessanterweise gut an, weil die das auch nicht verstehen. Die denken, das ist dann Code Incorporation oder sowas, ja, Code Inc. Mein Vater, der fand das also nicht besonders toll. Ich würde sagen, im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar auch mich mit einem anderen Namen heute sympathisieren können, aber ich habe mich jetzt selber so daran gewöhnt und mag ihn und er ist jetzt, was er ist.
Ich finde den irgendwie gut und du hast es ja auch in dem damaligen Gespräch gesagt und gerade angedeutet, er lädt ja irgendwie ein zur Fantasie. Also man setzt sich damit auseinander, es gibt vielleicht Rückfragen und irgendwie ist es doch etwas, was einlädt, finde ich, im Gespräch. Was ist das eigentlich genau?
Ja.
Und was steckt dahinter? Kannst du uns daran nochmal teilhaben lassen?
Ja, also wir sind zu, ich würde sagen, 75%, 80% reine Stückverzinker. Nicht kontinuierlich, also wir haben keine Coils, die wir abcoilen, verzinken und dann wieder, die dann wieder aufgecoilt werden, sondern wir haben Bauteile, die in schmelzflüssiges Zink getaucht werden und dann kommt es zu einer Legierung zwischen Zinkatomen und Eisenatomen. Und wer sich noch im Chemieunterricht daran erinnern kann, die meisten sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe es auch nachher erst wieder gehört. Zink ist unedler als Eisen und das unedlere Metall opfert sich für das edlere auf. Und das ist eigentlich alles, was wir tun. Es ist im Prinzip ein Naturgesetz. Es ist natürlich, es ist frei von jeglichen Ölen, es ist frei von Mikroplastik, es ist kreislaufwirtschaftlich pur. Ja, ich kann Eisen und Zink beliebig oft zu gleicher Qualität recyceln. Ich kann es aber auch sehr gut reuse meine Refurbishment-Ansätzen zugutekommen lassen, dass ich also im Grunde genommen wieder ausbauen und einbauen kann, ausbauen, neu verzinken, einbauen, ohne es einschmelzen zu müssen, bei Leitplatten zum Beispiel oder Gitterrosten oder sonstigen Komponenten. Und es schützt Stahl besser als jedes andere Beschichtungsverfahren. Und das ist eben ein natürliches Verfahren.
Und in der Wertschöpfung dann die Teile, wie sieht es üblicherweise aus? bekommt ihr fertige Teile angeliefert, ja, die ihr dann veredelt?
Also Südtribüne, Westfalenstadion, das ist ein Beispiel, was die meisten kennen, oder St. Pauli-Stadion in Hamburg, Unterbodenträger bei einem Mini oder bei einem X-Modell von BMW, Balkongeländer, wenn ihr einen Balkon habt, einen Gartenzaun, also alles, also vom großen, schweren Stahlträger bis hin eben zu kleinen, filigranen Schlossanteilen und alles, was in die Erneuerbaren geht. Also es gibt keinen Strommast, es gibt keinen Windkraftmast, es gibt keine Solarfeldanlage, Unterkonstruktion oder Carports mit Solardach, die nicht verzinkt werden. Also ohne verzinkten Stahl hättest du keine Transformation und keine erneuerbaren Energien.
Also stehen euch besonders gute Zeiten bevor?
Rein theoretisch wäre das so. Und dieser Wirtschaftsboom, von dem unser Bundeskanzler mal sprach, dessen Chance er total verpasst hat und dessen Chance die Ampel jetzt grundsätzlich und nachhaltig vermasselt, wäre da gewesen, wenn man das Ganze mit einem gewissen Weitblick, mit Sachverstand, mit Beratern, die einem nicht sagen, was man hören möchte, sondern was Fakten sind und objektiv sind, hätte man daraus was machen können. Und wir glauben auch nach wie vor daran. Ich glaube auch nicht an die Deindustrialisierung. Die hat man ja in England versucht und dreht sie zurück, in Amerika auch und dreht sie jetzt auch zurück. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Was ich schade finde, ist, dass die Hoffnung, die ich mit der Ampel auch im Hinblick auf das, was du gerade angesprochen hast, verbunden hat, so unglaublich ungeschickt und dilettantisch, muss man leider Gottes, kann man gar nicht anders sagen.
Was ist bis dato schiefgelaufen? Was sind so zwei, drei Punkte, die dir besonders aufstoßen?
Ich glaube, man kann das ganz einfach subsumieren, indem man sagt, hätte man sich erstmal in der Breite richtig beraten lassen, hätte man sich nicht die Berater geholt, die einem nach dem Mund reden, sondern die auch durchaus mal objektiv vielleicht andere Gesichtspunkte auf den Tisch bringen, und hätte man dann mit einem gesunden Pragmatismus, nicht geprägt von Ideologien, eine vernünftige Strategie aufgesetzt und sich dabei die Zeit gelassen, hätte man sich die Wertschöpfungsketten angesehen, hätte man sich überlegt, was für einen Einfluss hat ja unsere Transformation auf den weltweiten CO2-Ausstoß. Importieren wir im Grunde genommen Produkte für unsere Energiewende und exportieren dadurch im Grunde genommen den Carbon Footprint und schaden eigentlich mehr als wir damit. Also wenn man all diese Dinge sich mal einmal in Ruhe überlegt hätte und gesagt hätte, ja, ich brauche Stahl, ja, ich brauche Edelmetalle, ja, ich brauche NME-Metalle, ich brauche das und das und jenes. Die Fertigungskapazitäten hätte es gegeben, die es nicht gibt, wie die Amerikaner das jetzt auch tun, die hätte man aufbauen können. Stattdessen ist man ideologisch in den Turbogang gegangen, hat der Industrie nicht zugehört, hat auch dem Volk nicht zugehört, was es mittlerweile überhaupt nicht mehr ertragen kann, man sieht es ja, und hat dadurch meiner Meinung nach eine Jahrhundertchance als Regierung vertan. Aber das ist nicht schlimm, weil wir sehen ja, maximales Drittel glaubt noch an die Ampel, und insofern glaube ich auch nicht an die Deindustrialisierung, sondern das, was die falsch gemacht haben, müssen andere jetzt halt einfach nur richtig machen.
Du bist ja auch in eurem Branchenverband tätig.
Ja.
Das heißt, du kannst brühwarm davon berichten, dass im Prinzip genau, was du gerade vorgetragen hast, einfach unerhört bleibt oder abgewiesen, negiert wird. Wie sind eure Austausche? Was gibt es für Plattformen?
Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, Fabian, ich sollte eigentlich gar nicht zu laut sein. Wir haben das große Glück, dass wir eine Beteiligung in der Türkei haben, wo wir mal vor Jahren 40.000 Tonnen verzinkt haben. Heute machen wir 120.000 Tonnen und können eigentlich uns jeden Monat nur die Augen reiben und die letzten Jahre auch über die Entwicklung dort, wie sagenhaft gut die ist. Und da müsste ich eigentlich im Grunde genommen mich in Berlin bedanken für. Aber das ist nicht mein unternehmerischer Wille. Ja, ich bin deutscher Familienunternehmer, daran habe ich kein Interesse. Bin weit weg von AfD oder von sonstigen Tendenzen. Ja, ich bin bekannter CDU-Wähler, habe ich auch schon mal offen gesagt. Aber da wird eben die Unterkonstruktion, da werden eben die Bauteile für unsere tolle Energiewende produziert, meistens in alten Anlagen, meistens in nicht modernen und guten Anlagen, und dann kommt das Ganze auf einen alten LKW, der mit Diesel das zum Hafen fährt, dann wird es mit dem Schiff, mit dem Dieselmotor hier nach Europa gebracht, und dann steht dann der Grüne oder der Rote oder der FDP-Bürgermeister und reibt sich die Hände vor seinem tollen Solarfeld, bis das dann mal irgendwann einen guten Carbon Footprint hat, dann macht sich nur keiner Gedanken drum. Also es ist leider Gottes einfach sehr schlecht gemacht, was gut gemeint war.
Warum sind wir denn da so falsch abgebogen?
Weil ich glaube, dass eben fundamentalistische, ideologische Gedanken nicht kontrolliert wurden, nicht pragmatisch erkannt wurden, weil eben man sich hat, wenn man sich überhaupt hat beraten lassen, hat man sich von Leuten beraten lassen oder von Thinktanks oder wie auch immer das heute heißt, die einem nur das sagen, was man hören möchte. Weil man vielleicht meint, es ist ein trauriger Spruch und er ist auch historisch leider nicht besonders schön, aber wie heißt denn nochmal, an unserem Wesen soll die Welt genesen. Ich meine, die Europäische Union oder hat jetzt ja in Iowa auch irgendjemand gesagt, dieser lokale Kandidat, also wir werden sicherlich nicht uns so blamieren und die Fehler machen, die die EU gemacht hat. Ich weiß ja nicht nur Berlin, es ist ja auch Brüssel. Und es ist einfach jetzt für mich als Familienunternehmer und auch irgendwo als deutscher Familienunternehmer, als bekennender Europäer, der ich bin, ist es zutiefst frustrierend und bedauerlich. Und wir investieren weiter in Europa, auch in Deutschland. Wir wollen auch hier bleiben. Aber ich schaue mich, was Wachstum angeht, woanders um. Weil bei der momentanen politischen Konstellation wäre es ja idiotisch, wenn man jetzt hier großartig neue Anlagen bauen würde. Wofür?
Mhm. Und die Anlagen, die ihr hier habt, welche Entwicklung habt ihr da jetzt durchlaufen?
Also wir haben vor, in den nächsten Jahren, es ist vielleicht dann schizophren oder paradox, 40 Millionen Euro in unsere Anlagen hier in Europa zu investieren, was eines unserer größten Investitionsprogramme ist, weil wir eben schon die Chance sehen auf die Erneuerbaren, auf die Einsatzfelder für verzinkten Stahl, auf eben das Ökodesign bestimmter Produkte, ja, dass wir eben schon sagen, Stahl, verzinkter Stahl hat einfach eine Chance. Aber wir werden keine neuen Kapazitäten bauen. Wir werden höchstens sehen, dass die Kapazitäten, die wir haben, in ihrer Auslastung extrem steigen, weil wir eben versuchen wollen, so wenig Kilowattstunden wie möglich pro Tonne verzinkten Stahl oder pro Stück zu verbrauchen. Denn die eine Frage ist ja, es gibt ja gar nicht den grünen Strom, von dem immer gesprochen wird. Wir zahlen ja einen CO2-Preis, um umzusteigen auf etwas, was es gar nicht gibt. Also so absurd muss man erst mal sein. Ja, das ist ja in sich eigentlich schon irrational. Ja. Aber Fakt ist, wenn es dann auch den grünen Strom gibt, ist er in der Menge verfügbar und gibt es auch die Netze dafür. Das heißt also, wir glauben, dass das alles am Ende gar nicht möglich ist, dass die Netze auch gar nicht da sind. Das heißt also, die Standorte, die eine hohe Auslastung haben, die möglichst dreischichtig arbeiten, die haben im Grunde genommen mit einer hohen Eigenversorgung, mit einem Umstieg von Gas auf grünen Strom oder auf grünen Wasserstoff dann eine Chance. Das heißt, wir investieren eigentlich in die deutschen und in die holländischen und belgischen Standorte, aber nur in die bestehenden, um die effizienter und produktiver und besser zu machen. Aber wir bauen keine neuen und planen keine Expansion in Deutschland oder in Holland und Belgien, weil es sind Überkapazitäten und das politische Umfeld ist nicht gegeben.
Was ist denn grundsätzlich deine Einschätzung in Bezug auf, sagen wir mal, Stahlindustrie in Deutschland? Es gab doch jetzt zuletzt auch so ein paar medienwirksamere Förderung für Salzgitter oder auch Thyssen, glaube ich, gerade hier in NRW. Ja. Was sind das für Projekte? Wie bewertest du das?
Ja, also als Verzinkungs- und als Stahlveredler bewerte ich das erstmal positiv, dass der grüne Stahl oder Low Carbon Steel, am Ende aber auch Low Carbon Zinc gepusht werden. Stahl und Low Carbon Steel und dann noch verzinkt, der dann, keine Ahnung, 80 bis 100 Jahre abhängig von der Verwendung hält, ist besser als Beton, ist besser als Lack oder sonstige Beschichtung. Insofern ist das schon mal ganz gut. Aber vom Grundsatz ist das nach meinem Dafürhalten höchst traurig. Ja, diese Subventionen, Dillinger, Saarland, die haben es jetzt ja auch bekommen. Mhm. Aber ich sehe momentan keine Alternative. Wenn die Politik in Brüssel, aber auch in Berlin eine andere wäre, die letzten Endes sich darum kümmern würde, ihre Industrie zu transformieren, dadurch, dass sie wettbewerbsfähig macht, dadurch, dass sie effizient macht, dadurch, dass sie Prozesse, Bürokratie, alles, was dazu gehört, um wettbewerbsfähiger, um schneller und besser zu werden. Wenn sie sich darauf konzentrieren würde, würde das ganze Geld, was hier in Subventionen die Stahlindustrie betreffen oder aber auch Halbleiter oder sonst irgendwas angeht, Semiconductor, wäre alles nicht notwendig. Aber das Problem ist ein völliges, grundsätzliches, meiner Meinung nach, Missverständnis der Politik.
Wir machen also falsche Politik und versuchen es halbwegs
zu reparieren
durch Subventionen.
Ja, Subvention ist ja nichts anderes als eine Reparatur von Fehlern, die man sich nicht eingestehen möchte. nach meinem Dafürhalten. Ja, also dann laufe ich mit dem Scheck rum und sage, ich bin aufgrund meiner Ideologie, ja, aufgrund meiner angeblichen Wählerschaft, die ich glaube, man in Berlin gar nicht richtig versteht, wer die Wählerschaft eigentlich ist. Ich bin auch ganz klar der Meinung, dass nicht jeder AfD-Wähler ein Rechtsextremer ist, sondern es sind auch viele Frustrierte dabei. Es geht darum, dass man die Menschen wieder zurückholt, dass man sie abholt und dass man ihnen Lösungen anbietet. Jetzt bin ich so ein bisschen von deinem Punkt abgekommen, weil ich das...
Aber das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, weil du auch Brüssel genannt hast. Ist eigentlich die Politik, gibt sich mehr oder weniger die Hand jetzt, ja, wenn du es qualitativ
bewertest? Ja, guck dir doch in Europa an. Ich meine, in Deutschland oder in Berlin hat man Schusswort noch nicht gehört. Nicht? Ich meine, was ist denn in Italien passiert? Ja, ich meine, dass der Pedro Sanchez in Spanien sich über einen faulen Kompromiss jetzt an der Macht hält, ist ja im Grunde genommen schon Unding. Rein faktisch hat er die Wahl verloren. In Frankreich, gut, die können sich freuen, dass sie einen Macron haben. In England, aber jetzt noch, auch in Holland. Ja, aber noch in England, ja, aber jetzt auch in Holland. Ich glaube, du hast völlig recht. In Europa ändert sich das Umfeld. Und man muss nur eben aufpassen, dass diese Parteien wie die AfD nicht die Oberhand gewinnen, aber wenn sachverständiger, wirtschaftlicher, liberaler, konservativer Gedanke am Ende wieder nach vorne kommt, dann habe ich Hoffnung, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen könnten. Und da gehe ich auch von aus, dass das passieren wird. Dafür haben wir das Glück einer Demokratie.
Im globalen Kontext, weil wir jetzt über auch Regulatorik, Auflagen und damit ja auch über ESG irgendwo sprechen, bewertest du als Chance, wenn richtig gemacht, aus unserem Wirtschaftsstandort heraus, weil du das Wort auch eben benutztest, also wir sind ja auch häufig in Deindustrialisierung, nehmen wir das ernst, ist uns das egal?
Also was ich als Chance werte, ist der gesunde Menschenverstand eines Unternehmers oder eines Volkes. Und was ich als Nicht-Chance werte, ist der Vertrauensverlust der Politik ins eigene Volk. Ich glaube einfach, dass diese ganzen Dinge Berater, Wirtschaftsprüfer und andere Leute reich machen und vom Grundsatz her schon unsinnig sind, genauso wie dieses Whistleblower-Thema jetzt dort, nicht wahr? Also das ist ja geradezu eigentlich absurd, ja, dass also man alles institutionalisieren, alles regulieren möchte und da muss auch noch alles überprüft werden, weil ja auch gerade in Deutschland, ja, wir haben in Holland nie eine Betriebsprüfung, keine Lohnsteuer, gar nichts wird in Holland geprüft. Da zahlt man seine Steuern und der Staat geht davon aus, dass man die bezahlt und in Deutschland, da kommt man ja von einer Betriebsprüfung und von einer anderen Lohnprüfung in die nächste rein, weil einfach in Deutschland, ich weiß nicht, woran das bei uns liegt, grundsätzlich der Politiker der Ansicht ist, man kann seinem Bürger und seinem Unternehmer nicht vertrauen. Das ist ein absolutes Unding. Und insofern brauchen wir das Thema ESG jetzt hier nicht weiter ausführen. Wir haben unseren Purpose, wir schützen heute die Generation von morgen, wir sind 17 Generationen alt. Ja, wir haben eine Werte- und eine Kulturbasis. Ja, ich kann dir abends beim Bier mal sagen, was ich von solchen Regulierungen halte.
Verstanden. Stichwort Purpose. Etwas, was du in dem Gespräch vor 2 Jahren eben auch angerissen hast und jetzt ja auch nochmal ausgeführt. Wie war dieser Prozess für euch? Ich glaube, du hast so ein bisschen gesagt, sinngemäß, allein qua der Tatsache, dass ihr jetzt hier auch schon so viele Generationen vereint, ist ja irgendwie was da. Aber diese Ausbildung, die Formulierung war etwas, wo du gesagt hast, das konntest du nicht sofort benennen. Das hat dich so ein bisschen getriggert und gesagt, dem habt ihr euch nochmal neu gestellt. Ist das so korrekt zusammengefasst?
Weil wir auch sehr viele und weil ich ganz persönlich auch viele Fehler gemacht habe. Also ich habe meine Bestimmung schnell gefunden, ins Unternehmen zu gehen. Dann bin ich dort meinen Weg gegangen. Aber dann habe ich auch bestimmt, insbesondere so in dieser Sturm- und Drangzeit, die wir ja alle kennen, so Mitte 20 bis vielleicht Ende 30, nicht größer, schneller, weiter und machen rechts und links. Und irgendwann, wenn man dann so in die 40 kommt, da guckt man mal zurück und stellt fest, ja, Moment mal, da ist aber einiges rechts und links liegen geblieben. Und wir als 17 Generationen altes Familienunternehmen hatten eindeutig die Notwendigkeit, uns mit Führungskultur, mit Werten, ja, mit unserem How, ja, also Simon Sinek und Circle, der Frage zu beschäftigen, was geben wir eigentlich für eine Antwort auf eine dringende gesellschaftliche Frage, wie zum Beispiel Klimawandel, und wissen eigentlich unsere Mitarbeiter, dass sie mit dem, was sie tun, täglich einen Nutzen stiften. Jeder möchte was Nützliches machen, was Sinnvolles tun. Und kommunizieren wir das eigentlich auch richtig und leben wir das auch in aller Transparenz und stehe ich auch oder verkörper ich das auch? Und da musste ich mir für all diese Fragen ein ganz klares Nein als Antwort geben und musste sehen, dass wir bei weitem und auch heute noch nicht da sind, wo wir uns eigentlich dieses Unternehmen von seiner Kultur, Werte und geliebten Körpers vorstellen. Und deswegen ist es ein enorm wichtiger Prozess und ist auf jeden Tag wieder neu eine große Aufgabe, die wir lösen müssen, um dem gerecht zu werden.
Hat ja unglaublich viel mit Kommunikation zu tun. Wie handhabt ihr das heute?
Also wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit eine App eingeführt. Und diese App ermöglicht jedem einzelnen unserer 1400 Mitarbeiter über einen Zugang direkte Informationen zu bekommen. Und wir informieren sehr viel über diese App. Aber wir können über die App auch sogenannte Quarterly Summits machen, wo wir dann im Grunde genommen interviewt werden, beziehungsweise die Geschäftsführung zu wesentlichen Dingen Stellung nimmt, wo die Mitarbeiter, die dann aber in diesem Quarterly Summit zuhören, auch Fragen stellen können, die dann hochgevotet werden. Aber ich bin auch im letzten Jahr in alle Standorte gefahren, in alle, ich glaube, um die 20 Standorte, die ich besucht habe, und habe mich persönlich vor die gesamte Mannschaft gestellt und habe dort erstmal überhaupt auch viel über mich erzählt, habe mich dort vorgestellt, habe meinen Lebensweg erklärt, habe gesagt, wo ich meine Bestimmung gefunden habe und warum ich die auch im Unternehmen irgendwo in der Deckung finde und warum ich eben diesen Purpose wichtig finde, warum wir in einem großen Team uns für diesen Purpose entschieden haben. Also es ist on und offline, aber es ist eine permanente Wichtigkeit, das zu kommunizieren. Und da muss man auch als Familienunternehmer sich dann auch wirklich hinstellen und dafür gerade stehen. Das ist meine Überzeugung.
Beschreib das, wir haben mit dir begonnen, wir enden mit dir. Beschreib das ganz gut, deinen Alltag, dass du bewusst die Nähe suchst, viel unterwegs bist, weniger Zeit im Büro verbringst, um diese Nähe zu wahrscheinlich Kunden und gerade auch Mitarbeitenden nicht abreißen zu lassen?
Ja, sicherlich. Also sagen wir mal so, das begünstigt die Tatsache, dass ich Büros nicht mag. Also ich bin leidenschaftlicher Taucher und ich liebe die Natur. Ich bin kein Golfer und kein Tennisspieler. Die Bälle sind zu klein, die müssen übers Netz oder in ein zu kleines Loch. Das ist nichts für mich, aber die Weite des Ozeans. Oder
und Wälder magst Schiefer. Du auch nicht.
Siegner, ja. Das war vielleicht ein bisschen gemein. Siegen hat auch noch andere schöne Dinge zu bieten außer dem Wald, um Gottes Willen. Aber ja, es kommt meiner Persönlichkeit sehr entgegen, ganz und gar richtig. Und es ist eindeutig so, dass ich glaube, dass ein Familienunternehmer viel kommunizieren muss. Und er ist ein Beispiel. So wie ich unsere Werte, unsere Kultur lebe, jede Inkonsequenz, jeder faule Kompromiss ist dann der neue Standard. Und das ist gefährlich. Und deswegen, wenn man das ernst nimmt, dann muss man das auch leben und kommunizieren und dafür gerade stehen.
Letzte Frage. Wenn du jetzt bald 50 wirst, das ist ja auch nochmal so eine Zeit, da reflektiert man nochmal. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
Also ich bin eigentlich keiner, der zu große Pläne macht. Also ich möchte gerne, dass unser Unternehmen kontinuierlich wächst. Also Wachstum ist für mich ein Thema und für mich persönlich damit eigentlich auch. Ich bin froh, dass wir diese Stiftung haben. Wir haben eine Stiftung gegründet, die sich um die Sorgen und Nöte der Kinder unserer Mitarbeiter kümmert. Ich möchte gerne noch ein paar schöne Tauchrevier. Es gibt in Ostindonesien gibt es ein tolles Tauchrevier, da will ich gerne mal hin, weil das ist schwer erreichbar und das ist schwierig. Also das wäre vielleicht noch Bucketlist. Ich habe 5 Kinder, da gibt es bestimmt auch noch einiges, aber ich bin nicht imstande, diese Antwort präzise zu geben. Nein, glaube ich nicht.
Das Tauchrevier nehmen wir mit. Paul, ganz, ganz lieben Dank.
Dankeschön.